Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, auf den Spuren von Thomas Mann, auf den Spuren des Zauberbergs in Davos, und bei mir auch heute wieder unser erdbebensicherer Gewährsmann, Professor Christoph Mörgeli, Medizinhistoriker, Publizist und auch Germanist, Liebhaber, Aficionado, Fan von Thomas Mann. Lieber Christoph, wo sind wir jetzt? Was ist denn das für ein Gebäude hier in seiner Pracht gleich hinter uns?
Wir sehen im Hintergrund das ehemalige Waldsanatorium, die Privatklinik von Dr. Friedrich Jessen. Und das ist der Schauplatz der Zauberbergklinik. Hier war Katja Mann tatsächlich ein halbes Jahr hospitalisiert, um es etwas drastisch auszudrücken. Und hier war Thomas Mann etwa 3 Wochen zu Gast.
Und also um das einfach klar zu fassen, wir haben ja die letzte Sendung aus dem Umfeld des Berghotels Schatzalp gemacht. Das Schatzalp spielt auch eine Rolle. Wie sind die Schauplätze da im Roman Der Zauberberg auseinanderzuhalten? Also ist das der Schatz, die Schatzalp, das Schatzalp-Hotel, ist das sozusagen die Kulisse? Aber das, was im Grunde passiert ist, die Personen, denen es nachempfunden ist, das war hier im Waldhotel. Wie muss man diese beiden Locations zusammendenken, Christoph?
Eigentlich ist die Schilderung des Innern auch dieses Waldhotel, wie es heute heißt. Und die Schatzalp kommt einfach vor als weitere Klinik, als Ausflugsziel und als etwas makaberer Ausgangsort der Schlittenfahrten mit den Särgen, die da nach unten geführt wurden.
Also das Thema der heutigen Sendung nun, Der Zauberberg, der Roman von Thomas Mann. Wir haben gestern über den Schriftsteller Thomas Mann gesprochen, wir haben über die Entstehung dieses großen Romans gesprochen, auch seine Bedeutung in der Weltliteratur, die Rezeption, dass er nicht unbedingt auf ganz großen Anklang gestoßen ist am Anfang in Davos. Jetzt reden wir über das Buch selber. Worum geht's im Zauberberg? Erzähl uns mal die Handlung in wesentlichen Strichen da kurz und knapp zusammengefasst.
Im Grunde ist es ein grandioser Bildungsroman, eine Neuauflage von Wilhelm Meister. Aber wir haben es diesmal zu tun mit Hans Castorp, einem wohlhabenden Bürgersohn aus Hamburg, der für kurze Zeit, für etwa 3 Wochen, wie Thomas Mann seinerzeit, seinen Vetter Joachim Ziemsen, der Offizier werden will, besucht und der ernstlich krank hier da niederliegt, aber natürlich auch Spaziergänge unternimmt und ihn am Bahnhof abholt.
Und aus diesen 3 Wochen, meine Damen und Herren, werden dann 7 Jahre. Hans Castorp, sein Leben entgleist gewissermaßen, sein minutiös geplantes, seine bürgerliche Existenz gerät hier auf Abwege, ähnlich wie Thomas Mann, das haben wir schon festgehalten, der im Grunde mit diesem Buch eine humoristische, ein Gegenstück schreiben wollte zum Tod in Venedig, hat sich dann plötzlich in diesem Monsterroman verloren, darf man nicht sagen, weil er den Stoff ja bewältigt hat. Also dieser Hans Castorp, der bleibt dann 7 Jahre. Was sind die, was erlebt er da eigentlich in diesen 7 Jahren, die dann noch kommen?
Ja, er erlebt natürlich Unglaubliches, so schwierig das ist, immer am selben Ort, immer mit derselben Kulisse. Joachim Ziemsen kann diese Berge schon gar nicht mehr sehen, weil er ins Flachland möchte und Dienst leisten will und jetzt möglichst in strammer Haltung sein Schicksal erträgt. Hans Castorp ist alles andere als künftiger Offizier, er ist auch nicht stramm, er lässt sich gehen, er interessiert sich für alles, er hat dann auch bald natürlich eine kleine Affektion, die ihm erlaubt, hier zu bleiben, und dieses Leben, das ja eigentlich völlig abschließt mit dem Leben der anderen, mit der normalen Existenz, um die ein bürgerlicher Mensch ringen muss, sondern hier ist einfach alles vollkommen anders. Es wird für einen gesorgt. Man hat ständig einen geregelten Tagesablauf, man hat seine Verpflegung, kommt dann aber natürlich auf allerhand Gedanken. Nicht alle sind gut.
Ein Paralleluniversum in den Bergen auf 1800 Meter Höhe, dieser Zauberberg. Warum heißt das Buch eigentlich Zauberberg? Wie ist er auf diesen Namen gekommen?
Zauberberg ist schon in der Romantik ein stehender Begriff. Das ist also nicht eine Erfindung von Thomas Mann. Das taucht in der Literatur zuweilen vor und das ist ihm natürlich wohl bewusst. Er hat auch allerhand mythologische Vorbilder, die er hier heranzieht. Aber der Berg ergibt sich natürlich aus der Höhenlage und der Zauber aus dieser ganz eigenen, von der Realität im Grunde geschiedenen Parallelwelt.
Ja, ja. Und das Interessante ist ja, da spielen die Zeitbezüge hinein. Das Buch enthält sehr viele auch mythologische Anspielungen. Es sind literarische, anthropologische Urthemen drin. Aber, und das ist für mich immer sehr interessant gewesen, es spielen natürlich auch die Zeitumstände hinein. Dieses Buch, geschrieben in den 10er Jahren, abgeschlossen, glaube ich, 1924, fällt in die Zeit des Ersten Weltkriegs, Zusammenbruch der alten Welt, der Monarchien, das Wohlgeordnete, was quasi am Anfang war, das stürzt da in sich zusammen, weniger vielleicht im Roman selber als drumherum. Politik spielt eine Rolle, die wird ja verkörpert durch zwei Figuren, die in diesem Roman prominent vorkommen. Könntest du das erklären? Wie spielt da die Ideologie, die Zeitgeschichte in dieses Werk?
Ja, es sind zwei ideologische Gegenspieler, die versuchen, Hans Castorp je auf ihre Seite zu ziehen und die einen höchst geistvollen Dialog führen, diesen aber immer erbitterter führen und das führt zum Schluss sogar zu einem Duell, also das endet dann tragisch. Es handelt sich hier um Luigi Settembrini, ein Mann der Aufklärung, des Liberalismus, des bürgerlichen demokratischen Denkens. Er glaubt an die Zukunft und demgegenüber der zynischer auftretende Josef Naphta, ursprünglich jüdische Herkunft, dann aber in den Orden der Jesuiten eingetreten, ein katholischer Geistlicher, der vom Mittelalter her argumentiert, der nicht an die menschliche Selbstverwirklichung glaubt, sondern eben an den göttlichen Plan und an die entsprechende Unterordnung und Unterwerfung des Menschen.
Also zwei Figuren, der eine Settembrini, so etwas der liberale Demokrat, und Naphta, der zynische Autokrat, der Vorbote des ideologischen Zeitalters, des ideologischen Terrors, vielleicht auch der ideologischen Diktatur, wobei bei dieser Figur noch nicht ganz klar ist, ob er ein Nationalsozialist oder ein Internationalsozialist ist, auf jeden Fall eine diktatorische Vorprägung, oder ist das eine schon zu drastische Interpretation dieser Figuren hier?
Nationalsozialistisch würde ich nicht meinen, weil er ja natürlich das Göttliche doch sieht und die christliche Botschaft, aber es geht so ein bisschen in Richtung Kommunismus. Und man könnte meinen, Thomas Mann würde auch ein bisschen glauben, die Menschheit müsse sich in dieser Richtung entwickeln. Der Liberalismus sei doch ein Kind des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts. Also es stehen sich der Jesuit und der Freimaurer gegenüber, drastisch gesagt der Italiener und der, in Anführungszeichen, Ostjude, aber natürlich eben jetzt mittlerweile konvertiert zum Katholizismus. Und die beiden spielen eine wichtige Rolle. Sie werden dann aber in den Hintergrund gedrängt durch eine noch imposantere Erscheinung, die auftritt in der Person von Mynheer Peperkorn. Das ist eine wuchtige Persönlichkeit. Sie muss die Sätze nicht mal zu Ende sprechen, sondern kann sagen, genug, erledigt am Schluss. Und Gerhard Hauptmann hat sich hier karikiert gesehen, hat ein bisschen verschnupft reagiert, aber er war schon ein bisschen auch gemeint.
Gerhard Hauptmann, der deutsche Literatur-Nobelpreisträger und auch Jahrhundertschriftsteller, der sich ebenfalls in der Nachfolge von Goethe sah, Gerhard Hauptmann, für sich gesehen eine hochinteressante Erscheinung. Er war ja zu allen Zeiten im Grunde der Starschriftsteller der Deutschen zur kaiserlichen Zeit. Im Wilhelminischen Reich war er hoch angesehen. Er schaffte dann mühelos den Übersprung in die Weimarer Zeit. Auch dort war er ein Superstar. Und bei den Nazis wurde er auch abgefeiert. Unter Hitler galt Gerhard Hauptmann ebenfalls als Verkörperung des deutschen Wesens. Und selbst nach dem Zusammenbruch der Deutschen im Zweiten Weltkrieg sind die DDR-Intellektuelle, ich glaube Johannes R. Becher, sind da ins Schlesische, ins Haus Wiesenstein gepilgert, um dort ihre Aufwartung zu machen, dem schon greisenhaften Gerhard Hauptmann. Da in der Karikatur von Thomas Mann im Zauberberg, worüber hat er sich eigentlich genau lustig gemacht? Hat er sich über den wendigen, chamäleonhaften Zeitgeist Künstler Hauptmann oder eher das pompöse Verhalten? Oder was ist da genau der Witz dahinter?
Ja, er würde natürlich sagen, er wollte sich nicht lustig machen, sondern er wollte diesen Hauptmann schon auch als eindrückliche Figur darstellen, die eben über ein enormes Charisma verfügt und nicht mal reden muss dazu. Dann natürlich auch ein bisschen der Weingenuss, der Alkoholgenuss, und er kommt mit Fieber, er hat also Malaria, weil er natürlich ein Plantagenbesitzer ist, und er bringt sich dann selber ums Leben, als das Leiden zu schlimm wird. Aber vorher wird noch wacker Alkohol konsumiert.
Und wie ist in diesem Bermuda-Dreieck Settembrini, NAFTA und Minherr Peperkorn, wie ist denn der politisch einzuordnen? Ist auch eine politische Botschaft dabei bei Peperkorn, oder ist das eine rein menschlich, allzu menschliche Figur?
Ich glaube, er ist eine menschliche Figur, aber eine fast übermenschliche Figur. Aber im Verhalten zu ihm und auch zu seinen Problemen, die er hat. Er ist übrigens, und da kommen wir noch dazu, der neue Partner einer früheren Liebe von Hans Castorp, der da einzieht. Und Castorp, wie auch diese Geliebte, schwören sich eigentlich fast ein bisschen, dass sie diesen Menschen mit Respekt behandeln wollen. Ein Respekt, den er auch verdient. Und da haben wir vielleicht die Kernbotschaft letztlich von Thomas Mann, abseits von Liberalismus, Sozialismus, von christlicher Ethik und Moral. Das ist der Humanismus. Also man soll den Menschen mit Respekt begegnen, man soll sie eben auch entsprechend pflegen und würdigen. Die Menschen sind jede für sich ein einzigartiges Individuum.
Und wo würde sich Thomas Mann, oder wo hätte sich zu dieser Zeit Thomas Mann eingeordnet zwischen den Polen Settembrini und NAFTA? Eher der liberale Aufklärer des 19. Jahrhunderts oder doch schon der zynische Skeptiker, der nicht an die menschliche Natur glaubt, der meint, der Mensch muss beherrscht werden, um nicht aus der Spur zu laufen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also er ist nicht mehr ein Kind des Liberalismus des 19. Jahrhunderts, der gläubig an den ständigen Fortschritt glaubt, wie dieser Sterbenskranke, muss man sagen, Settembrini, der auch ein bisschen eine komische Figur ist. Er sagt auch einmal, er erinnert ein bisschen an einen italienischen Drehorgelmann. Ja. Er ist auch nicht wohlhabend, im Gegensatz zu NAFTA, der sich eine schöne Wohnung leisten kann. Er muss in eine Dachkammer ziehen, kann sich dieses Hotel dann nicht mehr leisten. Und es ist dann auch traurig, komisch, wie er noch immer an einem Aufsatz für ein zu schreibendes großes Lexikon, ein liberales Aufklärungsbuch arbeitet, aber da natürlich nicht zu Ende kommt.
Haben diese Figuren eigentlich eine Bedeutung, die ihre Zeit überdauert, oder sind das Figuren, die schon sehr stark aus ihrer Zeit heraus begriffen werden müssen?
Nein, ich glaube schon, die haben eine ewige Bedeutung, weil die Ideologien, die sie vertreten, sind ja auch nicht abgetan. Also man kann nicht sagen, das hat sich jetzt vollständig erledigt oder jenes ist nicht mehr aktuell. Diese Ideologien ringen im Grunde noch immer um die Vorherrschaft des Menschen.
Eine Faszination des Zauberbergs ist natürlich auch diese eben Verschlingung der Themen von der Politik, von der Ideologie, von diesen Charakteren mit natürlich der unglaublichen subtilen Ironie von Thomas Mann beschrieben. Aber es spielen natürlich noch ganz andere, viel profundere Motive hinein, zum Beispiel Sexualität, die Liebe in der Person einer rätselhaften Frau, Claudia Chauchat, die klauenhafte Frau, die ja unseren Helden Hans Castorp in eine Art erotischen Ausnahmezustand befördert. Und letztlich, man muss das, darf man hier sagen, Cherche la femme, sie ist auch der Grund, warum unser Held nicht vom Zauberberg wegkommt. Also nicht die Davoser Höhenluft hat ihn hier gehalten, sondern die ewig lockende Frau, auch schon etwas schwindsüchtig, glaube ich, unterwegs nach diesem damaligen Décadence Schönheitsideal. Wie bricht die Urkraft der Sexualität, der Liebe, die Höllenmacht der Liebe in diesen Roman, Christoph?
Ja, die Erotik schwebt natürlich immer in der Luft. Wir müssen wissen, die Leute haben nichts zu tun, die Leute wollen sich ablenken, der Alltag ist mühsam, man will irgendwelche Abwechslung. Und das schwebt da ständig zwischen den Gängen und den Zimmern und natürlich auch im Dorf und auf Platz sind das Themen, von denen man spricht. Und die Erotik ist sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist Hans Castorp am Anfang entsetzt über diese Russin, denn sie schlägt die Türen, wenn sie reinkommt. Das ist gegen seine bürgerliche Ordnung. Sie benimmt sich seltsam, ihre Haltung ist nicht ganz tadellos. Und immer mehr und mehr verguckt er sich aber in sie und versucht dann auch Wege zu finden, um sie anzusprechen und ihr Herz irgendwo zu erobern.
Und das gelingt ihm auch. Ich glaube, es gibt dann sogar noch auch eine Liebesszene, eine Sexszene im eigentlichen Sinn, wobei man dieses profane Wort im Zusammenhang natürlich mit diesem literarischen Meisterwerk sich verbieten sollte.
Ja, es wird natürlich nicht irgendein Geschlechtsverkehr beschrieben, aber es ist eine hocherotisch aufgeladene Szene dann am Fasnachtsball, am Faschingsball, wo er sich, wie er das seinerzeit mit einem Mitschüler, den er auch sehr auch erotisch bewundert hat, dieser Hans Castorp, dem er einen Bleistift ausgeliehen hat, ein Crayon mit besonderer Technik. Und das macht er bei einem Zeichenwettbewerb ebenfalls in diesem Waldsanatorium beim Faschingsfest. Und sie bittet ihn dann, diesen Crayon zurückzubringen. Und der Leser weiß, was dann geschehen ist. Am nächsten Tag allerdings ist sie fort. Sie reist ab und sie kommt dann wieder mit Mienherrn Peperkorn, diesem imposanten Mann, dem sich dann Hans Castorp auch anschließt.
Hans Castorp, der Zaungast der Erotik hier von Madame Chaucha. Konnte Thomas Mann über Erotik, über den Zauber der Frau schreiben, wo wir doch wissen, dass er eher dem Zauber des gleichen Geschlechts erotisch erlegen ist? War Thomas Mann ein Frauenversteher? Hat er die weibliche Natur erkannt oder sind das auch Projektionen, die mit seinen Obsessionen mehr zu tun hatten als mit den Frauen? Oder konnte er über Frauen, über Liebe, Sexualität schreiben?
Seine Frau und seine Tochter Erika haben manchmal etwas gelächelt und ihm zu verstehen gegeben, dass er nicht besonders viel verstehe von den Frauen. Diese Claudia Chaucha ist trotzdem meisterhaft dargestellt, indem sie eben androgyne Züge natürlich aufweist und indem sie eben an diesen Pribislav Hippe von der Schule, vom Schulplatz erinnert, jemand, den es wirklich gegeben hat in Thomas Manns Leben. Übrigens auch eine faszinierende Frau, die die Türen geschlagen hat. Das hat uns Katja Mann in ihrer nicht geschriebenen Autobiografie, wie es heißt, hinterlassen. Ja.
Und neben der Sexualität, neben der Politik gibt es auch noch andere Motive. Natürlich den Tod, da haben wir schon gesprochen, auch die Krankheit spielt eine große Rolle, auch die Faszinationskraft, die morbide Faszinationskraft, die vom verfallenden, vom verwesenden, auch vom verdunstenden und verdampfenden Körper ausgeht, die unfreiwillige Komik, die damit verbunden ist. Es gibt Menschen, die pfeifen aus bestimmten Körperöffnungen heraus. Thomas Mann registriert das über Hans Castorp mit einer Mischung aus Belustigung und Entsetzen. Aber auch Motive wie Zeit, die Zeit ist wichtig in diesem Roman. Das ist eher etwas Abstraktes nach der Erotik, vielleicht eine ganz kurze Bemerkung zur Zeit.
Ja, die Zeit ist enorm wichtig, die Bewältigung der Zeit. Was ist überhaupt die Zeit? Wie steht der Mensch in dieser Zeit? Die Zahl 7 ist wichtig, die 7 Jahre oder die Nummer 7 als Zimmernummer, wo Claudia Chauchat verweilt.
Was ist 7? Warum 7? Hat das etwas mit den 7 Tagen der Woche? Und was ist die Zahlenmagie bei 7?
Ja, 7 ist natürlich eine magische Zahl, auch in der Bibel. Also das ist eine uralte Glückszahl in der Regel. Kann natürlich auch Pech bedeuten, aber die 7 ist eminent wichtig und das schlägt dann auch in diesem Roman durch. Aber es ist ja nicht nur die Zeit, es sind verschiedenste Geistesströmungen dieser Zeit, die auftreten. Der Okkultismus ist hier, die Psychoanalyse durch den stellvertretenden Arzt, den Dr. Krokowski betrieben, die Seelenzergliederung. Und er kommt dann in seinen viel gehörten Vorträgen zum Schluss, dass Liebe eigentlich verwandelte Krankheit sei. Und da geht natürlich dann ein Stöhnen der Erleichterung durch diese Patientenschaft. Dann der Stand der Medizin, und da sind wir natürlich speziell, die Chirurgie, die Thoraxchirurgie, die angewendet wird, immer in der Gestalt dieses burschikosen Zynikers Dr. Jessen, der hier Hofrat Behrens heißt. Ja, ja. Und das ist natürlich enorm wichtig, das Abklopfen, eine Riesenkunst, die Auskultation. Später haben dann berühmte Mediziner in Zürich, Professor Löffler, gesagt, die Tuberkulose kann man nicht hören. Die Tuberkulose kann man nur sehen, nämlich im Röntgenbild. Das Röntgenbild spielt aber auch bereits eine Rolle. Und Hans Castorp kann sich dann ein Röntgenbild, das Innenleben seiner Geliebten, sichern, währenddem sie weg ist. Das spielt für ihn eine Riesenrolle. Und in diesem Zusammenhang habe ich sogar eine medizinhistorische Leistung vollbracht, auf die ich stolz bin. Wenn das dich interessiert, würde ich das natürlich erzählen wollen.
Ja, ich mache das gerne. Ich muss hier nur mal kurz das Bild nochmal justieren, weil ich wir haben ja hier keine Kameraleute dabei. Ich muss immer schauen, dass auch der Redende hier im Licht der Sonne gut im Bild ist. Nein, bitte erzähl.
Ja, ich habe herausgefunden, dass es nicht nur den blauen Heinrich gibt, der hier beschrieben wird, ein Taschenspuckknopf mit Sprungfeder, wo man reinspuckt und den man auch wieder reinigen kann, sterilisieren, und der ist in blauer Farbe, dann ist das Blut nicht so unappetitlich sichtbar. Das war nach Dr. Detweiler ein bekanntes Patent.
Und deine Erfindung ist es nun? Die Erfindung
ist aber die stumme Schwester, das heißt, es ist nicht meine Erfindung, die kommt vor bei Thomas Mann, und vor mir hat niemand beschrieben, ob es das überhaupt gab, ob das realistisch ist. Und ich habe nach 2 Jahren, als ich das Museum geleitet habe in Zürich, das Medizinhistorische Museum, einen Hausmann-Katalog konsultiert und da gesehen, 1896 Dr. Merciers Patent für ein stummes Thermometer. Das heißt, der Arzt kann selber die Skala rüberstülpen und da können die Patienten nicht bescheißen. Sie können nicht wärmer machen oder kälter, je nachdem, ob sie hier bleiben wollen oder weg wollen. Also das war ein medizinhistorisches Objekt, das es tatsächlich gab, das Thomas Mann hier beobachtet haben muss. Es gibt aber kein mehr bekanntes realistisches Objekt, das die Zeit überdauert hätte.
Ah ja, interessant, die stumme Schwester, die da schaut, dass die Temperatur richtig gemessen wird. Von Hofrat Behrens wird das Fieberthermometer auch einmal als Quecksilberzigarre bezeichnet, ganz am Anfang des Romans. Nun, das Buch, wir wollen das für alle, die es noch nicht gelesen haben, nicht vorwegnehmen, aber natürlich, das ist eine Zeit, die nicht gut ausgegangen ist, für Deutschland nicht, für andere Länder auch nicht und für viele Deutsche schon gerade gar nicht. Das endet zu Beginn des ersten, der Beginn des Ersten Weltkriegs. Und ich will jetzt hier nicht vorwegnehmen, wie es den Hauptprotagonisten ergeht. Das müssen Sie selber in der Lektüre dann erschließen. Wir machen hier keinen Spoiler. Aber der Erste Weltkrieg, der am Schluss dann noch kommt und natürlich dann darauf folgend auch die Hitlerzeit, die Nazizeit, Thomas Mann, dann von einem deutschen Patrioten, wenn man so will, zu Beginn des Ersten Weltkriegs zu einem großen Kritiker des Nazi-Regimes geworden, auch in die Schweiz ausgewandert. Wir haben darüber gesprochen. Was war die Erklärung von Thomas Mann für diesen Höllenabsturz Deutschlands unter Hitler? Wie hat er dieses unfassbare Ereignis versucht, sich klarzumachen?
Wir haben einen Vorboten bereits am Schluss des Zauberbergs. Es gibt dann eine große Gereiztheit, je länger die Zeit dauert. Und da ist ein deutscher Gast und der hat neben seiner erbärmlichen Gesundheit das Einzige, worauf er stolz ist, einen erbärmlichen Antisemitismus. Und den lässt er aus an einem anderen Patienten. Und das geht so weit, dass die beiden sich dann ineinander verkneifen, verbeißen, dass sie sich schlagen und die Patienten dann je nachdem Partei ergreifen und eben natürlich dann die beiden getrennt werden müssen. Das ist so ein bisschen ein Vorbote auf Kommendes. Thomas Mann hat das sehr früh gespürt. Er war von Anfang an ein dezidierter Gegner des Nationalsozialismus und hat sich so lange wie er konnte in Deutschland dagegen gewandt und hat dann Deutschland den Rücken kehren müssen, hat aber offiziell dann abgeschworen, erst auf Drängen seiner Kinder, weil er wollte natürlich seine Bücher verkaufen. Er musste auch von etwas leben und stand noch nicht auf dem Index der Nationalsozialisten, bis er dann in der Neuen Zürcher Zeitung im Jahr 1936 nach einem Angriff des Feuilletonchefs auf die Exilliteraten dezidiert für diese Stellung bezogen hat und gesagt hat, ich bin auch einer von ihnen.
Und dieser Feuilletonchef, das war Herr Corodi, wenn ich mich richtig erinnere. Man muss hinzufügen, die NZZ unter ihrem Chefredaktor Willy Bretscher, sehr prononciert gegen den Nationalsozialismus. Bei den Feuilletonisten, bei Herrn Corodi, sieht man sicherlich nicht eine Begeisterung, aber so eine Art, Deutschfreundlichkeit, die da aufscheint. Übrigens auch in der Geschichte der Weltwoche, die wurde ja von zwei NZZ-Journalisten gegründet, 1933 in diesem Giftschrankjahr. Und die Weltwoche hat ja auch vielleicht wie das Feuilleton der NZZ sich in den ersten paar Jahren nach der Machtergreifung Adolf Hitlers in Berlin für sachliche Beziehungen ausgesprochen. Im Fall der Weltwoche hat das zu einem dramatischen Absturz der Auflage geführt und irgendwann mussten die nur schon aus Gründen des publizistischen Überlegens, des verlegerischen Überlebens, mussten sie den Kurs wechseln und dann sind auch die Weltwoche-Chefs Schumacher und Gasser ganz dezidiert aufgetreten gegen die Nationalsozialisten. Ja, was hat Thomas Mann über Hitler gesagt? Wie war das möglich, dass dieses hochkultivierte Deutschland einem derartigen dämonischen Demagogen, Despoten auf den Leim kriechen konnte?
Ja, in seinem Buch Bruder Hitler oder in seinem Essay Bruder Hitler hat er sich diese Frage auch gestellt. Das ist ein komplexes Problem. Warum ist der Mensch plötzlich bereit, auf einen solchen Schreier mit seinen abstrusen Ideen zu hören? Warum will der Mensch nicht selber denken? Warum will der Mensch geführt werden? Vorab der Deutsche, wo ist das Problem der deutschen Nation? Damit hat er sich intensiv auseinandergesetzt in den 30er Jahren. Auch übrigens in der Gestalt von Goethe schon sehr früh hat er sich da reinversetzt.
Und wie lautete die Erklärung von Thomas Mann? Was war das Problem? Was ist das Problem der Deutschen? Wo kommt diese Faszinationskraft, diese Dämonie Hitlers her? Warum konnte dieser Mann quasi den Schlüssel in die Herzkammern der deutschen Nation finden, zumindest für eine bestimmte Zeit?
Ja, er hat einfach das Innere, vielleicht auch das Irrationale, die Romantik, könnte man sagen, die in den Deutschen liegt, optimal angesprochen. Er war nicht ein Mann der Vernunft, sondern ein Mann des Bauchgefühls und hat das optimal bewirtschaftet und damit und natürlich auch mit der bereits anbrechenden Konjunktur, die wäre auch angezogen ohne Hitler, Erfolg gehabt.
Und Thomas Mann hat das wie gedeutet? Bruder Hitler. Warum Bruder Hitler?
Weil ein bisschen Hitler in jedem Menschen steckt, weil er unser ständiger Begleiter ist und dass wir hier aufmerksam sein müssen und solche Tendenzen erkennen und dann rigoros bekämpfen müssen.
Also nicht eben in diese falsche moralische Überlegenheit verfallen, das könnte uns alles nicht passieren, wie wenn diese Nazis da quasi außerirdische Teufel gewesen sind, die dazwischen gelandet sind, sondern eben das kommt irgendwo aus den irrationalen Abgründen der menschlichen Seele, was dort zum Ausbruch kam und es könnte in allen Ländern und zu allen Zeiten wieder passieren, sozusagen eine Mahnung auch an die heutige Zeit, auf keinen Fall in moralische Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Lieber Christoph, ich danke dir ganz herzlich für diese Ausführungen zum Zauberberg hier vor dem Waldhotel, wo alles seinen Anfang genommen hat. Wir haben jetzt noch eine Sendung in dieser Woche vor uns. Und da können Sie sich auch darauf freuen, meine Damen und Herren. Morgen Freitag, da sprechen wir vor dem Hauptquartier des World Economic Forum, sprechen wir über fiebrige Zeiten damals und heute. Wir reden über Klaus Schwab, wir reden natürlich über das WEF, vielleicht auch über Corona und wir reden über The Great Reset. The Great Reset, jenes Wort, das den Zauberberg phasenweise vielleicht abgelöst hat als Chiffre für Davos. Also unbedingt morgen dranbleiben bei Weltwoche Daily. Da geht's in die Gegenwart, da geht's dann ins Globale hinein. Wir nehmen noch eine letzte Aussicht hier neben dem Parkplatz aus Davos mit von dem Plateau hier des Waldhotels und so bleibt mir nur, mich von Ihnen zu verabschieden. Schön, dass Sie dabei gewesen sind heute und unbedingt morgen wieder einschalten. Weltwoche Daily, die andere Sicht.